könnte ich statt das Geld in Versicherungen zu stecken einfach auch es sparen und hätte im Schadensfall dann genau das Gleiche.
F? Hä? Hier ist nix, F. Ich seh's doch in meiner Vorschau, dass es noch funktioniert. Ihr erzählt wieder Zeug, ihr tubatet mich. Guck mal, es ist nicht ein Frame Mist gewesen. Jetzt ist back? Okay, das lag nicht an mir, das lag an Twitch. Ich hab Twitch-Vorschau bei mir offen. Ich hab nichts gesehen, es lief die ganze Zeit weiter. Ich hab jetzt aber auch nicht so hingeguckt. Vielleicht hat sich's ja selbst refreshed. Ah. Da muss man aber dem zugutehalten, der schafft auch den ganzen Tag was. Also da kann man nicht sagen, der macht den ganzen Tag nur Excel. Aber trotzdem, also so eine Beratergeschichte wäre nichts für mich. Moin Max, wann kommt das Weihnachtsspecial mit Felix und dem Friseur? Mit dem Felix? Moment, welchen Felix meinst du? So, der Felix. Oh, von dem habe ich ewig nichts gehört. $18,000 im Monat, Freelancer. Ja, Moment, hat das der Freelancer bekommen? Oder wurde das dem Arbeitgeber, also wurde das deinem ehemaligen Arbeitgeber abgerechnet? Abgerechnet wird ja teilweise da abartige Beträge. Ob der das dann auch bekommt, ist wieder was anderes. Jetzt hat's bei mir auch mal geruckelt, Twitch gerade. Mal gucken, ob es neue Package-Updates gibt. Ich meine, wir haben schon immerhin 30 Minuten nicht Package-Update. Jetzt hat's bei mir Twitch auch kapiert. Oh ja, ordentlich. Jetzt ist mein Stream nämlich auch nur 2 Minuten online. Das hat wirklich, also Twitch hat geruckelt. Obwohl mein OBS lustigerweise meint, keine Frames misst oder es gibt. Komisch, hä? Muss man nicht verstehen. Ich habe eine neue Stream-Benachrichtigung. Okay, dann hatte Twitch wirklich Schluck auf. Ah ja, kann man nichts machen. Ab und zu hat auch AWS mal seine Probleme. Insgesamt muss man aber sagen, seit Twitch bei Amazon ist, gibt es viel weniger Probleme als früher. Und das, obwohl die Plattform massiv gewachsen ist. Ich meine, das kannst du an einer Hand abzählen, mal wann Twitch das Jahr über Probleme hatte. Ja, ab und zu ist das mal aber viel, viel seltener als früher. AWS funzt halt, ne? Oder Amazon hat die Ressourcen. Und die Kohle. Können sich dann selbst überweisen. So. Dann. Was schauen wir uns denn jetzt an? Die Windows 11 Crisis. Nee, das will ich mir nicht. Wenn ich mir das angucke, dann rege ich mich nur auf. AI. Das gucken wir uns nicht zu lang. KI, Apple besser als Nvidia. Okay, komm, wir gucken CT3003 Video. Die sind immer ganz gut. Auch wenn es KI ist. Schauen wir mal. Guck mal hier.
Bin ich, wie ich N... Guck mal hier, das bin ich, wie ich endlich mal KI-Zeug auf Apple-Rechnern teste. Und direkt Spoiler, das große, sehr gute Modell GPT OSS 120.
Das ist bestimmt teuer, oder? Da brauchst du 4, 5 Mac Minis. Die sind ja auch nicht ganz billig. Wobei, wenn ich mir die Grafikkartenpreise angucke, wahrscheinlich sogar gar keine schlechte Alternative.
B habe ich noch auf keinem Rechner, der hier auf meinem Schreibtisch stand, so schnell laufen sehen. Okay. Und da standen schon sehr viele und auch sehr teure.
80 Tokens pro Sekunde ist echt nicht übel, ja. Also ich habe hier bei mir lokal auf der Grafikkarte ein bisschen Code Assist Zeug laufen. Und das lief hier mit 62 Token pro Sekunde. Also. Ja, KW. Reload last used. Mal gucken, wie schnell es mir beantwortet, wenn ich einfach nur sage Omega Lull. Wie viele Tokens pro Sekunde das jetzt hier hinkriegt. Ja. Darfst laden. Du bekommst mehr Token, wenn du alle Layer auf die GPU offloadest. Okay. Du meinst das hier auf 48 stellen, anstatt auf 46? Sonst nix, ne? Okay, schauen wir mal. Jetzt ist es geladen. Keck weh. Okay, 166 Tokens pro Sekunde. Okay, das flutscht ja schon mal richtig. Okay, gehen wir mal ein bisschen was Schwierigeres. Beispielanwendung Rust Axiom WebSockets. So, bam. Das flutscht. Das flutscht ganz gut. Tokens pro Sekunde. Das ist nicht der PC, das ist die Grafikkarte. Die hat 64 GB RAM. Was laber ich teilweise für einen Schwachsinn? Der PC hat 64 GB RAM, die Grafikkarte hat 24 GB RAM. 64 GB Grafikkarte. Kann ich mein Haus verkaufen für? Welches Linux? Was? Welches Linux würde mir jemand empfehlen zu installieren? Die ich nur für Twitch, YouTube, Netflix nutze, hab so ein Mini-PC. Also wenn du damit vorhast, so ein bisschen Linux anzugucken und zu lernen, dann ist Linux Mint nicht verkehrt. So als Einstiegs-Linux. Wenn du richtig was lernen willst, so Hardcore-mäßig Linux-Pro werden willst, dann Arch Linux selbst installieren, einrichten. Für Gaming ist Cashy OS auch nicht schlecht. Jo. So, jetzt gucken wir das Video. Zack. Im Stuhl. Quit.
Ist dabei, ein Mac Studio M4 Max mit 128 GB geteilten Speicher kostet mit knapp 4.200 € ungefähr genauso viel wie die Nvidia DGX Spark Workstations, die mit GPT OSS.
Dafür kriegst du zwei Grafikkarten für den Preis.
120p deutlich weniger Tokens in der Sekunde machen. Also Apple, denen man ja nachsagt, KI so ein bisschen zu verschlafen, performt viel besser als die OG-KI-Superfirma Nvidia mit ihrer KI-Workstation. Hä? Ja, beim Anzapfen von solchen großen Sprachmodellen wie GPT OSS 120b ist das auf jeden Fall ganz klar so. Aber bei anderen KI-Sachen, da sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ich habe übrigens zusätzlich zu dem Mac Studio mit M4 Max auch noch einen M3 Ultra mit 512 GB RAM getestet. Und noch etliche andere Rechner.
Wie teuer ist denn bitteschön ein Mac mit 512 GB RAM aktuell? Kannst du, da kannst du wirklich mal das Haus für verkaufen, oder?
an. Wird wirklich interessant. Ach so, kurzer Bug-Report noch. Unser neuer Podcast CT4004 war leider am Anfang kaputt bei Apple Podcasts, war unsere Schuld. Falls ihr den abonniert habt und da nur eine einzige Folge drin seht, einmal deabonnieren, 4004 suchen und neu abonnieren. Dann seht ihr alle zurzeit 4 Folgen. Liebe Hackerin,
liebe Internetsurfer,
herzlich willkommen hier bei Falls ihr gerade eine Firma gründet, zum Beispiel wenn ihr was mit lokal laufender KI machen wollt oder wenn ihr Creator seid oder sonst irgendwie selbstständig unterwegs seid, dann solltet ihr euren Namen und euer Logo schützen lassen. Und da kommt der Sponsor
Videospiel.
Ganz coole Erfahrung.
Werbung Ende.
Wenn ihr euch fragt, lokale KI, ja, was soll das eigentlich bringen? Lokale KI ist super interessant, weil man da nicht mehr auf irgendwelche Anbieter aus USA oder China angewiesen ist, die vielleicht klammheimlich irgendwas ändern an den KI-Modellen. Stellt euch mal vor, ihr habt so in mühsamer Kleinarbeit komplexe Workflows auf ein bestimmtes KI-Modell in der Cloud angepasst und dann nimmt der Anbieter das aus dem Angebot oder ändert das und dann läuft euer Kram nicht mehr. Mit lokalen Modellen seid ihr komplett safe, weil die liegen ja bei euch auf der SSD. Problem ist nur, diese sogenannten Open Weights Modelle, Open Source werden die auch manchmal genannt, aber das sind die so gut wie nie, weil man nämlich die Trainingsdaten nicht kennt. Also Open Weights, ich nenne die ab jetzt einfach lokal.
Tja, warum kennt man wohl die Trainingsdaten nicht?
Diese Modelle, die...
Könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass sie nicht genau wollen, dass man sieht, was da so drin ist? Ob es da nicht vielleicht irgendwelche urheberrechtlich geschützten Sachen zum Beispiel drin gibt.
Waren lange Zeit ziemlich schlecht, aber die holen auf. Die sind auf jeden Fall noch nicht auf dem Stand der State-of-the-Art Cloud-Modelle wie Gemini 3 oder GPT-5.2, aber man kann damit auf jeden Fall schon arbeiten. Das habe ich hier in diesem Video auch schon mal anschaulicher gezeigt, was man da so mitmachen kann. Und es gibt natürlich auch Bild-Ton-Video-Generierungsmodelle, die auch lokal laufen und die ziemlich gut sind und die man zum Beispiel auch selbst feintunen kann, die man also selbst anpassen kann, dass da wirklich der Stil rauskommt.
Also das probieren wir heute Mittag mal aus im Stream. Ich wollte jetzt die ganze Zeit schon mal hier Goose ausprobieren. Da installiere ich mir Olama auf meiner Windows-Kiste mit der Grafikkarte drin und dann greifen wir das Netzwerk darauf zu. Und dann testen wir mal, wie gut das funzt mit Goose. Mit Goose kann man dann so ein bisschen, so, wie nennt man das so schön, agentic arbeiten. Also sprich, du gehst dann in ein Projekt rein und sagst dann, füge mir eine README-Datei hinzu, bla bla bla. Und das wollte ich mal ausprobieren. Willst du mal Gemini CLI testen? Ich will kein Geld für AI ausgeben.
Den man gerne haben will. Ganz aktuell ist da zum Beispiel Flux 2 für Bilder.
Oder gibt es einen kostenlosen Mode?
Aus dem Schwarzwald. Oder WAN 2.2 für Videos. Das Problem ist nur, und das gilt vor allem für die LLMs, je besser die Modelle, desto mehr schnellen Speicher brauchen die meisten. Und der schnelle Grafikspeicher von Grafikkarten ist dafür zwar sehr gut geeignet, aber man kriegt im Bereich bis, sagen wir mal, 2000 Euro für eine Grafikkarte nur maximal 32 GB. Ja. Mein aktuelles OpenRates LLM, GPT OSS 120B, braucht ungefähr 63 GB Speicher. Ja, schwierig. Und ja, man kann natürlich auch normales RAM verwenden, also statt Grafikspeicher einfach DDR5 RAM, wenn man sich's leisten kann. Aber nur auf DDR5 läuft wirklich kein Modell brauchbar schnell. Seht ihr später auch in den Benchmarks, wie das läuft. Lahm. Aber es gibt ja auch immer mehr Spezialrechner, die für KI ausgelegt sind. Zum Beispiel die kleine NVIDIA KI Workstation DJX Spark, die es von etlichen OEMs gibt. Haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht von der Gigabyte-Version. Oder auch die AMD Halo Strix Rechner, zum Beispiel Framework Desktop. Da gab es auch schon mal ein Video dazu. Und die nutzen alle Unified Memory, also CPU und GPU-Speicher sind geteilt und schneller angebunden als normaler, zum Beispiel DDR5-Speicher. Und das Ding ist aber, dass Apple dieses Unified Memory Konzept schon lange nutzt. Also seit der...
Ja, du kannst Apple-Kisten, kannst ja per USB-C zusammenstöpseln, ne?
Einführung von Apple Silicon vor 5 Jahren, also vor dem KI-Hype. Apple Silicon-Rechner sind wegen des schnellen Speichers zumindest theoretisch super geeignet für KI. Und auch in der Praxis gilt das so langsam. Da wird nämlich immer mehr Software richtig gut angepasst. Also zum Beispiel die zum Abzapfen von Sprachmodellen. Also zum Beispiel für so ChatGPT-artige Anwendungen. Bild- und Videogenerierung, ja, da kommen wir später noch zu. Erstmal Sprachmodelle, zum Beispiel das erwähnte GPT-OSS 120b. Ja, und das habe ich auf zwei Apple-Rechnern getestet. Einmal dem Mac Studio M4 Max mit 128 GB Gemeinsamspeicher für 4.174 Euro. Und einmal dem Mac Studio M3
Ultra. Alter! Alter, wie teuer der Scheiß ist! 11.674 Euro. Wolle, danke schön für den Sub. Boah, das geht ins Geld, ey.
Ultra mit 512 GB gemeinsamen Speicher für 11.674 Euro. Tatsächlich sind beides aktuelle Geräte, denn wenn ihr euch jetzt wundert, hä, M3 ist doch nicht alt. Nee, tatsächlich sind beides aktuelle Geräte, denn wenn man mehr als 128 GB haben will, gibt es kein Gerät mit M4 Max, sondern dann gibt es nur den M3 Ultra. Und Ultra bedeutet in diesem Fall, dass da zwei M3-Einheiten zusammengebacken wurden. Das nennt Apple Ultra Fusion. Ja, aha. Und obwohl die M4-Generation eine bessere Speicherbandbreite hat, nämlich beim M4 Max 546 GB pro Sekunde, kriegt man mit dem M3 Ultra trotzdem mehr, weil es sind ja zwei M3-Einheiten, was hier insgesamt 819 GB pro Sekunde entspricht. Und was habe ich da nun genau drauf getestet?
Ist die komplette Unterseite der Kiste jetzt CPU oder wie?
Testet, ja. Drei Sprachmodelle, ein ganz kleines, Qwen 3 4B, Q4 quantisiert, 2,5 GB groß.
Einfach zwei Hände groß so nebeneinander, CPU-Größe oder was ist das mittlerweile?
Ein mittleres Mistral Small 3.2
4. Ja, Qwen Coder 3 verwende ich auch öfters.
Arbeit groß, ein mittleres Mistral Small 3.2 24B, auch Q4 quantisiert, das ist 15,2 GB groß und ein recht großes GPT OSS 120B mit im MXFP4 Format 63,4 GB groß. So, und ich habe ja bislang die Benchmarks mit LM Studio manuell gemacht. Aber da haben mehrere Leute angemerkt, dass man noch ein bisschen mehr Tokens pro Sekunde mit der Llama CPP-Bibliothek rausholen kann. Die wird zwar von LM Studio intern auch verwendet, aber ist da trotzdem oft langsamer. Außerdem, ein großer Vorteil, Llama CPP hat auch einen Benchmark eingebaut und der differenziert zwischen dem Verstehen des Prompts, also dem Prompt Processing, PP oder Prefill, und der reinen Inferenz, also Decode oder
aha.
Token Generation TG. Ja, und weil ich letzte Woche mehr Zeit hatte als sonst, weil ja kein Video kam, bin ich da richtig reingegangen und habe auf 6 unterschiedlichen Plattformen nicht nur Llama CPP installiert, also über die vorkompilierten Binaries, sondern ich habe Llama CPP auf jeder der Plattformen mit möglichst optimalen Compiler-Flags kompiliert. Das macht keinen riesigen Unterschied, aber bei meinen Tests konnte ich da schon ein paar Prozent Nachweis, also im Vergleich zu den einfach runtergeladenen Binaries. Man kann mir also auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass ich hier nicht fair getestet habe. Und jetzt endlich die Ergebnisse, worauf ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet. Tatsächlich haben mit GPT OSS 120B die beiden Apple-Rechner die besten Prompt-Generierungsergebnisse erzielt, die ich jemals gemessen habe mit GPT OSS 120.
Wie hat er denn auf der 4090 das zum Laufen bekommen? Ja gut, wahrscheinlich RAM und Grafik. Aber da brauchst du viel RAM. 120 Gig? Nee, 63 Gig. Ach so. Ja gut, das könnte ich auch bei mir laufen lassen. Wollen wir mal gucken, wie schnell das bei mir wäre? GPT OSS. Bin ich jetzt blöd? Ach, hier. Da muss ich hin. GPT OSS 120B. Warum nutzt der Max 60 Gig, wenn er 512? Ich glaube, da kommt jetzt noch mehr, hä? Mit DDR5 ist das langsam. Ja, ich denke auch, dass es bei mir langsam ist. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Hier, Download. Wir laden das jetzt mal nebenbei, während das Video läuft, runter. Ich hoffe, mein Stream kackt nicht ab. Das wird ein bisschen dauern, bis ich 64 Gig runtergeladen habe. Wobei das ganz schön lahm ist gerade hier. Guck mal hier, 1%. Das dauert ein bisschen. Gucken wir mal, nicht, dass ich jetzt durch den Download irgendwelche Stream-Drops oder so hab. Nee. Ja, dauert kurz. Interessiert mich einfach nur. Nur mal gucken, wie schnell es bei mir ist im Vergleich. Ich meine, ich habe nur RAM und ein bisschen Grafikkarte. Nicht so ein fettes Ding wie er hier am Start. Als Apple-Cluster. Aber gucken wir mal.
86 und 82 Token pro Sekunde. Also wie erwartet etwas mehr beim M3 Ultra, weil höhere Speicherbandbreite als beim M4 Max. Aber eigentlich ist der M4 Max die eigentliche Überraschung, weil der beim Generieren nur eine Leistungsaufnahme von 120 Watt hatte. Und 82 Token die Sekunde bei 120 Watt, das ist wirklich krass effizient. Der M3 Ultra braucht fast das Doppelte, aber ist immer noch viel effizienter als die Konkurrenz. Also richtig toll effizient ist mein Desktop-Rechner mit
zugeschalteter. Ja, hast du gut kombiniert, dass ich das bin.
RTX 4090 Grafikkarte, der macht tatsächlich 14
die,
mal.
Die Seite ist bestimmt auch AI-generated. Die sieht wirklich AI-generated aus.
Weniger Token pro Watt als der M4 Max. Die beiden Spezialrechner mit NVIDIA
TGA. Das macht mein Download. Sieben. Guck mal. Ja, haben wir doch in annehmbarer Zeit runtergeladen.
Spark und AMD Strix Halo, die liegen im Mittelfeld. Bei den kleineren Modellen, die halt in den superschnellen Videospeicher meiner Grafikkarte passen, ja, da kommen M3 Ultra und M4 Max nur auf Platz 2 und 3. Ich habe übrigens...
Okay, ja klar, das verstehe ich. Solange der ganze Krempel in den Grafikkartenspeicher passt, ist es schneller. Gut, das leuchtet mir ein. Ich habe
schon erwähnt, testweise mal die GPU deaktiviert und geguckt, wie weit man nur mit der CPU kommt. Nicht weit. Bei allen der drei Sprachmodellen schon sehr langsam, wie ihr hier sehen könnt. Achtung, jetzt kommt ein kurzer Super-Nerd-Einschub. Geht gleich wieder nochmal weiter. Ja, ich weiß, Llama CPP nutzt GGUF-Modelle. Bei Apple kann man ja auch MLX mit vorkonfigurierten
Apps. Ich habe absolut keinen Börsenschimmer, ob was da geht, was da Unterschied ist.
MLX-Modell.
Sagt euch das was, Chat?
Verwenden. MLX ist das Apple Machine Learning Framework, also quasi der PyTorch-Konkurrent.
GGUF.
Ich habe das mit LM Studio getestet.
Ich habe keine Ahnung.
Tatsächlich waren da meine Ergebnisse mit GPT OSS 120b mit MLX
sagt euch was, okay,
als mit Llama CPP. Und MLX lief auch auf dem M4 Max mit GPT.
Der Chat OSS ist wieder High IQ.
Auch gar nicht, sondern nur mit GGUF. Bei den Massive kleineren Chat. Modellen war MLX aber tatsächlich ein ganzes Stück schneller. Siehe hier meine Werte. Also das solltet ihr tatsächlich bedenken. Und das ist auch die Erklärung dafür, dass LM Studio auf macOS bei den meisten Modellen immer beide Varianten, also GGUF oder GGUF und MLX anbietet. Nerd-Einschub ist vorbei. So, das war jetzt alles die Token-Generation. Jetzt kommt noch kurz das Prompt-Processing, wo es weniger auf die Speicherbandbreite ankommt. Da ist der M3 Ultra zumindest mit dem großen Sprachmodell GPT OSS 120b immer noch Spitzenreiter.
Aber das Ding kostet 11.000 Euro.
Modellen, da gewinnt ganz klar wieder die Nvidia-Grafikkarte und auf dem zweiten Platz ist der Nvidia DGX Spark-Rechner. Einfach weil die Nvidia-Kerne mehr rohe Compute-Pferdestärken mitbringen. So, aber es gibt ja nun auch noch andere KI-Anwendungsbereiche als LLMs, zum Beispiel Bild, Video, Bearbeitung, Generierung und so weiter. Das machen die meisten Menschen heutzutage wohl mit ComfyUI, dieser Node-basierten
Das habe ich noch nie gesehen. ComfyUI.
Source-Software. Hier gelten Nvidia-GPUs als de facto Standard. Einfach, weil das alles sehr CUDA-fokussiert ist. Also CUDA, die Nvidia-exklusive Programmierschnittstelle. Ich war deshalb schon ziemlich positiv überrascht, dass ich auf der ComfyUI-Website direkt einen macOS-Installer für die Desktop-Variante gefunden habe. Ich hatte mich da auf mehr Frickeln eingestellt. Und es lief alles super, also zumindest...
Das wo ich... Das könnte man theoretisch auch mal ausprobieren. ComfyUI Windows Portable Nvidia 128, 126. Chat. Was bedeutet das? CUDA? CU? Können wir nicht einfach hier? CUDA-Version. Download Comfy UI. Requires Nvidia Graphics Card. Setup. Ich will lieber die Portable-Variante. Ist das die Fortnite-Schriftart? Okay. Dann nehme ich einfach mal das. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Laden wir uns einfach mal runter. Ah, Moment. Ich lade hier noch gerade das GPT runter. Ja, egal. Jetzt wird es langsam ein bisschen viel für den Stream mit Download, hä? Jetzt kackt langsam der Stream ab. Nö, macht er nicht. Na gut. Ich guck mal das Video mal fertig.
Robust. Ist die Installation, aber als ich dann für meine Tests einfach mal das Flux 2 Template aufgerufen habe und die Modelle runtergeladen hatte, bekam ich dann einfach ganz lapidar diese Fehlermeldung.
Das ist normal. Wir denken alle, dass wir keinen Plan haben. Mach dir nichts draus. Ich denke das auch. Und wir haben ja auch ehrlich gesagt keinen Plan. Wenn man mal ehrlich ist, haben wir von viel, viel weniger Sachen Ahnung, als wir keine Ahnung haben. Das ist einfach so ein großes Gebiet, das ist einfach normal, dass man keine Ahnung hat. Solange du dich in deinem Gebiet gut auskennst, reicht. Du kannst nicht alles wissen.
Und stellt sich raus, Apple Silicon kann nicht mit FP8 umgehen, also dem 8-Bit-Gleitkomma-Format, in dem aber dummerweise so gut wie alle Comfy-UI-Modelle vorliegen. Aha. Also sowohl für Bildgenerierung als auch für Videogenerierung. Man kann sich damit behelfen, Modelle im FP16-Format zu verwenden, aber das verbraucht deutlich mehr Speicher und ist auch langsamer als FP8. Also wenn man denn auch ein FP16-Modell überhaupt findet. Ich will das auch vielleicht einfach nur die Templates anklicken und dann funktioniert das und will da jetzt nicht in den Notes dann auch so viel rumfummeln. Naja, bei einigen Workflows reichte das in meinen Tests auch einfach aus, in der Konfiguration von Comfy UI einfach auf FP16 hier umzuschalten. Aber
boah, ich habe so keinen Plan von den ganzen Settings.
Auf jeden Fall Flux 1 Dev stabil laufen bekommen und konnte.
Oh, das sieht aber wirklich nach einer krassen Wissenschaft für sich aus. Da ein Bild zu erzeugen, das sieht ja wirklich absolut Next-Gen High IQ aus.
Da die Geschwindigkeit messen. Ja, die Geschwindigkeit auf den Macs war nicht berauschend. Ganz grob kann man sagen, 110 Sekunden für ein Standard-Preset Flux 1 Bild auf dem M4 Max. 65 Sekunden hat der M3 Ultra gebraucht. 35 Sekunden zum Vergleich die DJX.
Ich werd das auch mal ausprobieren, Comfy UI.
Und nur 12 Sekunden meine RTX 4090. Und ja, mit Videos fange ich gar nicht erst an. Das ist alles noch frickeliger gewesen. Und leider haben bei den Comfy-Standard-Workflows auch der riesige Speicher der Apple-Rechner keine Vorteile. Einfach weil die Modelle, die ich da gesehen habe und die ich so kenne, also auch die Videogenerierungsmodelle, die sind so gut wie alle für Grafikkarten-Speichergrößen optimiert. Ja, meistens so im Bereich bis 16 GB, ganz selten mal zwischen 16 und 24 GB. Also auf jeden Fall, wenn man hauptsächlich Comfy-UI-Sachen machen will, dann ist man mit einem dieser Apple-Rechner nicht wirklich gut bedient. Aber ganz wichtig, das kann sich natürlich alles ändern. Es sind ja jetzt auf jeden Fall schon
Unser Azubi hat auch seine Abschlussprüfung geschrieben jetzt vor ein paar Wochen und hat mündliche Prüfung im Februar, glaube ich.
Flüge von einem Aufbrechen,
weil ihr es gerade im Chat davon habt,
zu spüren, warten wir das mal ab. Also als reine LLM-Abzapfmaschine sind die Mac Studios und eigentlich alle Macs mit genügend Speicher beeindruckend gut geeignet. Und eine 1
aber die
mit Sternchen
halt ordentlich
in Sachen Effizienz. Will man allerdings nur Modelle laufen lassen, die in den Speicher einer normalen
Grafikkarte passen. Was hat er für ein Projekt? Gut, ich will es jetzt ja nicht so sehr in Details, nicht so sehr die Details erzählen. Er hat ein Projekt, wo er automatisch mit irgendeinem Python-Skript Server testet, ob sie so regelkonform sind. So sinngemäß ist das, was er im Abschlussprojekt macht. Mit PyInfra, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, der hat sich mit ChatGPT was zusammen vibe-coded oder so.
Also maximal 32 Gigabyte, dann fährt man nach wie vor günstiger und meistens auch schneller mit einem x86-Rechner mit einer dedizierten Grafikkarte. Aber bei Modellen wie GPT OSS 120b mit 63 Gigabyte und meiner Meinung nach
50% Download fertig,
oft erst an, wirklich interessant zu werden, dann gibt es zurzeit nichts Besseres als ein Mac. Also auch in Sachen Preis-Leistung. Also zumindest, wenn man einfach was kaufen will. Klar, man kann sich irgendwelche krassen Rechner Frankenstein mit gebrauchten Grafikkarten, aber das gibt es auf jeden Fall nicht von der Stange. Zumindest nicht zu den Preisen. Bei anderen...
Erinnert sich noch irgendeiner dran, wie die ganzen Miner Rechner gebaut haben vor ein paar Jahren? Da gab es doch diese PCI Multiplexer oder wie das hieß, wo du dann aus einem PCI-Slot irgendwie 16 PCI-Slots gemacht hast und sowas fürs schnelle Hashen. Das ist ja komplett out jetzt. Übrigens, ich habe letztens ein super nices Bild gesehen. Mal gucken, ob ich das noch finde. Mining Data Center Cats. Ja, genau. Das ist ja meilig. Guck mal, das angeblich, ja, in irgendeinem China-Chinesen Hinterhof standen Bitcoin-Miner und die haben sich gefragt, warum werden unsere Server auf einmal so warm? Und da sind sie reingegangen, haben reingeguckt und da saßen auf den Servern die ganzen Katzen rum. Die haben festgestellt, da ist warm von unten. Hast du mal den Link dazu? Hier. Hier. Wie die Katzen da reingehen. Ja, wahrscheinlich ist das alles nicht dicht. Er weiß, wo das steht. Irgendeine ollen Halle oder in einem ollen Keller oder keine Ahnung. Aber das ist schon geil, oder? Die stellen einfach fest, ah ja, hier ist ja schön warm. Da sitzen wir jetzt mal eine Runde. So, was sagt denn mein Model Download? 60%. Und was sagt mein Comfy UI Download? Moment. Muss man hier minimieren. Wir entpacken das mal kurz. Comfy UI. Alter. About 20 minutes? What the fuck? Ich bin auf einer PCI 5 NVMe SSD. Warum dauert das so lang? Was ist da los? Heck, wait. Windows Zip Extraction ist komplett useless. Ja, ich habe kein extra Zeug mehr installiert hier. Ah, jetzt gibt er hier Vollgas. Oder auch nicht. Naja, solange der Stream nicht ruckelt davon. Was macht mein Download? 66%, okay. Das probieren wir jetzt mal aus. Da bin ich echt gespannt, wie schnell das Model bei mir ist. Also er hatte ungefähr im Benchmark auf seiner Apple-Kiste 80 Tokens pro Sekunde Was meint ihr, wie schnell es bei mir sein wird? Wie gesagt, ich kann es ja nur über einen RAM machen und über 24 GB Grafikspeicher. Das wird richtig hardcore lahm sein. Wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 5 Tokens die Sekunde oder so. Ja, mein Rechner wird wahrscheinlich ziemlich hochdrehen gleich. Aber gucken wir mal. Also meine Wasserkühlung musste in letzter Zeit tatsächlich ziemlich ackern. Mit Steam Games. Unreal 5 Game zieht ordentlich Leistung. Und die Grafikkarte wird richtig warm. Und CPU und alles. Also der ist richtig am Blasen. Der Rechner. Oh, warten wir noch, bis der Download fertig ist. So, was haben wir denn sonst noch? Das haben wir jetzt. Das wollen wir nicht gucken. Das wollen wir jetzt auch nicht gucken. Investigating the most expensive phone brand. Ah. Das können wir gucken. Warum will mir YouTube unbedingt diesen Short zeigen, dass Shurioka pleite ist? Das ist mir sowas von wurscht. Das hört sich ja alles super legal an. Mach doch nicht anzeigen lassen. Ja, wie, wo? Hier? Ich bin nicht eingeloggt, es geht nicht. Keine Chance. Ja, geht nur, wenn man eingeloggt ist, ne? 79%, Alter, mach hinne! Was macht mein Entpackvorgang? Ist es fertig? Ich glaube, es ist fertig. Comfy UI. Run CPU. Run. Read. Very important. If you have a Nvidia GPU, run Nvidia Bud. Warum irgendwelche Buds? Was passiert da, wenn ich das ausführe? Python Embedded. Okay. Erste Mal Comfy UI, ja. Okay, vielleicht führe ich das doch besser nicht aus. Ich glaube nicht, dass es problematisch ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie problematisch ist. Ah, man weiß ja nie. Wir gucken uns jetzt erstmal lieber das Model hier an, das ist gleich fertig runtergeladen. Ups. Oh ne. Wie? Ist es jetzt abgebrochen? Wie, ist es jetzt fertig? Ist der Download fertig? Ich glaube, der ist fertig mit Download. Hä? Habe ich den Download jetzt irgendwie abgebrochen aus Versehen? Oh nee, oder? Fuck! Ich glaube, ich habe den Download irgendwie abgebrochen. Unten links? Ach so, da. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin halt nicht mehr so auf Zack, was das angeht. Ich bin jetzt schon 41. Da ist das nicht mehr so schnell. Oldge. Die Anzeige ist übrigens auch viel besser. Dieses Emote brauchen wir. Okay, zeig mal her. Ja, ich hatte mal so einen Old Emote, aber das ist irgendwie weg. Aber wir fügen das hinzu. Oldge. Naja, 41 mittlerweile. Da ist der Download-Bot mal fertig. Finalizing Download. Okay, dann finalize mal. Okay, keine Ahnung, was das da so lange macht im Hintergrund. Guck mal kurz, Task Manager. Macht er irgendwas? Nee. LM Studio. Okay, da macht Dinger. Dann müssen wir ihn mal kurz weiter rödeln lassen. Und schauen wir uns jetzt das hier an. Investigating the most expensive phone brand. Wir sind alle echt alt. Na gut, glücklicherweise ist der Durchschnitt, der Chat Durchschnitts-IQ immer noch höher als das Alter, das Durchschnittsalter. Warum brauchen das so lang? Schau mal Video.
Okay. This is a 5400.
Das sieht aber billig aus.
Smartphone from a company called Vertu. And it is so luxury that I can just.
Alter, das sieht richtig, richtig billig aus, das Telefon. Findet ihr, dass das aussieht wie ein 4500 Euro? Das sieht aus wie irgendein billig China-Chinesen AliExpress-Ding.
Press this.
Oder? Das sieht richtig billig aus.
This ruby button and be immediately connected to a personal concierge who will try to solve my every need. Are you.
Das ist doch AI, oder? Das ist irgendein AI-Chat.
To a real person. Vertu is a fascinating brand. Because unlike every other luxury phone company who just takes an iPhone and covers it in gold, this is its own piece of tech, designed for the ballers of the world. And it seems...
Das sieht so billig aus, irgendwie, das Ding.
Super legit. It's a British brand that was started by Nokia. Their official social media accounts hit hundreds of millions of real views. They sell in Harrods, which is a really well-established Uber luxury department store in the UK. I even took a trip myself just to make sure. And
sieht so billig aus, dieses Ding. Oder einfach nur schlecht designt. Das sieht so klobig und ich weiß nicht, das sieht nicht gut aus, auf jeden Fall. So, was macht mein Model? Oh, es ist fertig. Na dann, load Model. Also, GPT OSS 64 Gig Model. Mal gucken, wie schnell wir sind. Wow. Es freest. Es ist komplett gefreest. Mein Rechner ist gefreest. Monk S. Monk S. Geht der Stream noch, Leute? Ist doch alles da, ja? Der lädt einfach mit 730 Megabyte Sekunde das Model gerade. Boah, das ist ein fettes Model. Kann das sein, dass mein Speicher ausgelastet ist, wenn er sagt 99%? Oder ist es 99% frei? Oh, fuck. Mein Arbeitsspeicher ist komplett voll. Sekunde, Leute. Ich mach mal die VM aus. Ich mach mal kurz die VM aus. Brauchst du nicht mehr als 64 Gig für einen 64 Gig? Ich habe noch 24 GB RAM. 24 GB Grafikkartenspeicher. Oh shit, Alter, das ist ja komplett am Anschlag, ey. Also, übrigens, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das richtig rechne überhaupt. Darf ich denn überhaupt 64 Gig plus 24 Gig für Grafikspeicher rechnen? Dass das überhaupt... Die VM ist aus, ja. Ja, die ist aus. Trotzdem, voll am Anschlag. 64 Gig. Okay, es ist geladen. Es ist geladen. Okay, clear all messages. Keck W. Task Manager. Oh, Alter. Mein ganzer... 14 Tokens die Sekunde, das geht doch. Das geht doch sogar voll klar, oder? GPU Offload. Sollte es etwas Platz für den Kontext lassen? Ich verstehe den Satz, den du sagst, aber ich weiß nicht, wie und wo. Jetzt wird der RAM endlich mal genutzt. Okay, was ist das beste Twitch-Emote? Das beste Twitch-Emote, ein kleiner Überblick. Twitch. Ja, aber ganz ehrlich, es ist noch in einem, sagen wir mal, in einem halbwegs benutzbaren Geschwindigkeit. Das ist zwar, es ist zu lahm, um es jetzt wirklich regelmäßig täglich zu benutzen, aber es ist auf jeden Fall nutzbar. Mein Rechner dreht gerade voll hoch. Der tritt gerade voll auf. Konnte man den nicht ja auch mal GPU anzeigen lassen? Ging das nicht auch? Konnte der Task Manager nicht auch mal GPU? hier. GPU. Ja, hier. Wie viel Token braucht man für regelmäßig? So viele, dass es für sich für dich flüssig anfühlt. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu langsam. Guck mal, wie lange man jetzt hier drauf warten muss. Guck mal, jetzt hat er hier 10 Tokens pro Sekunde. Das ist dann auch ein bisschen lahm, ja. Ich weiß nicht, Chat, ab wann fühlt sich sowas gut benutzbar an? 20 Tokens die Sekunde vielleicht? 30 Tokens die Sekunde? Gib dir mal das Rust-Problem von gestern. Ich habe das schon gelöscht. Vielleicht haben wir das noch. Vielleicht haben wir das noch hier. Aber ich kann die Folge jetzt nicht starten. Wir hatten den AI-Modus von Google. Vielleicht hat man das... Nee. Hattest du das nicht in ChatGPT auch? Doch, ich mach mal die VM an. Fuck. Mein RAM ist total überladen jetzt, ey. Shit. Ich guck mal, ob ich noch ChatGPT von gestern auf habe, wo die Frage drin steht. Monka ist... Endlich hat mal meine Hardware was zu tun. Nee, ist nicht mehr da. Vielleicht habe ich sie noch beim Copy-Paste. Oh, wie das ruckelt, Alter. Nee, das ist uralt. Okay, nee, keine Chance. Aber ich kann das Problem. BTF. Ich kann das nochmal fragen hier. Moment, wir machen die VM wieder aus. Das ist einfach zu krass. Also ich kann das hier fragen. Du meinst dieses Problem mit nested JSON, gell? Ich habe ein Rust-Programm mit dem Tracing Crate. Und ich will eine Hashmap als Nested Object mit Tracing loggen. Wie mach ich das? Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe es gestern anders formuliert. Need German answer explaining using. Ja, aber das ist nicht richtig. Das stimmt halt so nicht. Aber wir können es ja danach nochmal fragen. Sag ich will es nicht als String, sondern als echtes Object loggen. Das hat uns die AI gestern auch erzählt, dass man das so machen soll, aber das war natürlich Blödsinn. Ja. Ja, genau, das ist ja das Verkehrte. Aber ihr seht, es ist jetzt schon ein bisschen nervig zu benutzen mit der Geschwindigkeit, ne? Also, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, das regelmäßig zu benutzen. Und es ist halt auch typisch ChatGPT, es schwätzt halt hier ohne Ende. Und überall diese komischen, dummen Emotes davor. Ich weiß jetzt schon, dass die Antwort blöd ist. Kann man das irgendwie abbrechen? Ah, hier unten. Na egal, wir lassen es mal. Also ich finde es auch zu langsam. Ich finde es auch zu langsam. Also das könnte ich auf Dauer nicht benutzen. Hast du ein Model mit 30 Tokens die Sekunde? Ich habe ein Model mit 80 Tokens die Sekunde. Kann ich dir zeigen zum Vergleich. Wie das flutscht. Das ist zum Ausprobieren gut, zum Benutzen nicht wirklich. Copy Message. Wir starten nochmal einen weiteren Chat. Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Das stimmt übrigens nicht. Das stimmt über. Das schreibt totaler Mist. Totaler Mist. Das sieht überhaupt nicht so aus. Das stimmt überhaupt nicht. Guck, der. Das funktioniert nicht. Kann ich? Ich frage dir jetzt was. Kann ich? Ich will das Objekt. Ich will die Hashmap als nested Object loggen. Nicht als String in String. Geht das mit valueable? Wir fragen ihn mal. Wir wissen ja schon, was man braucht. Gucken wir, ob es zumindest irgendwie auf die richtige Antwort kommt. Das ist zu lahm. Das ist zu lahm. Okay. Wenn man ihm erklärt, was er machen soll, dann checkt das. Mal gucken, ob die Erklärung sinnvoll ist. Aber das ist zu lahm. So, jetzt zeige ich dir mal was anderes, weil ihr gesagt habt, wie sieht das aus, wenn es schneller ist. Also so ist halt lahm as fuck. Ich breche es mal ab. Eject. So, neuer Chat. Model A, nehmen wir Quencoder 3. Das ist nur, ich glaube 16 Gig. Nee, noch weniger. Das ist 3 Gig oder so groß. Nicht groß. Das passt also komplett in die Grafikkarte rein. Quencoder ist aus China, ja. Das ist DeepSeek, glaube ich. So, stellen wir mal volle Pulle auf die Grafikkarte. Und jetzt geben wir dem mal die gleiche Messe. Ich habe mal was. Wie mache ich das? Nested Object. Also nicht String in String. Als echtes. So, guck mal hier. Das ist schon besser, oder? Fertig. 182 Tokens die Sekunde. Bam. So sieht's halt aus, wenn es komplett in die Grafikkarte passt. GPT führe ich aus, so eine Mischung CPU und GPU. Ja, bisschen GPU-Offloading. Aber das Model checkt's halt auch nicht. Das ist halt auch Blödsinn. Ich weiß. Ja, das stimmt ja eben nicht. Kann man das nicht mit valueable machen? Das ist eine sehr gute, besonders, ja. Aber wenn man ihm. Nee, das Model, also für Rust ist das anscheinend nicht so. S-Value-Evel. Nee, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Model macht Mist. Das macht Mist. Das macht Mist. Na gut. Genug rumgespielt mit AI-Stells. Und das aus. Gucken wir jetzt noch das Video fertig, ja? Most expensive telephone.
There they were. Oh, they just got back to me.
UK. Also wie gesagt, ich finde die Dinger sehen. Das sieht aus wie so ein typisches China-Chinesen AliExpress-Telefon. Das sieht billig as fuck aus, ja? So klobig und eklig und das sieht einfach mies aus.
Sure, and there they were. Oh, they just got back to me. The
cons even
took a trip myself just to make sure.
Es kostet nur 8.500 Euro. Ein Schnapper.
Oh, they just got back to me. The concierge service is provided entirely by real professionals. Okay.
Natürlich. Keine AI. Garantiert nicht.
Can you book me a hotel in London? Send. This seems amazing, but there's something not right here. There is something very odd going on with this Vertu company. And so, we've gotten our hands on all the key Vertu products to get to the bottom of it. So that starts with probably the plushest packaging I've ever seen come with a tech product. Inside of which is their $4,300 smartwatch.
Alter. Die Uhr sieht auch super billig aus, Mann.
Got their $6,300 Meta Vertu 2 smartphone.
Das sieht... Ich kann mir nicht helfen. Es sieht einfach nach billigem AliExpress-Krempel aus, wenn ich mir das so angucke.
Their $7,940 flip phone, the Vertu Quantum.
Was ist denn das?
The Vertu Quantum.
Hat da einer die falsche Farbe vorne drauf geklebt oder wie?
All finished off with their main new flagship phone, the Agent Q, that I showed you a minute ago. And all of these products have extremely beautiful presentation. They're just slightly strange. Like in this bottom box, we have a drawer which contains this tiny cable and a pouch for it, but they're just sitting there loose inside. Their other phones had chargers, this one didn't. And then above that is an envelope.
Ja, kann man ja auch nicht erwarten bei 5000 Euro, dass ein Ladegerät dabei ist. Ja, fast wie bei Apple.
A big chunky manual. But it's very interesting that the first language is Arabic for a phone brand that has England literally.
Na gut, ist wahrscheinlich die Target Audience so. Irgendwelche Ölscheichs.
As part of their name. Maybe they sell more in Arab countries? And then the phone itself comes in its own completely separate, very fancy compartment.
Das sieht so räudig schlecht aus, ey. Das sieht so mies aus, dieses Telefon. Das ist wirklich... Ja, es ist, also, ist auch so klobig und ich kann es schlecht beschreiben, es vermittelt einfach einen richtig billigen Eindruck.
Okay, they got back to me. They said, it's my pleasure to assist you. May I know your preferred check-in date? I want to make this specifically complex. Check-in, December 25th, Christmas, one of the busiest days of the year. Room that has a view of the London Eye. So this is going to absolutely require human involvement. And then a receptionist that can speak Hindi. Whoa, they just responded. Got it. Well, while that's happening, I gotta say, when I first saw these online, I thought they look like they would feel cheap, but I can confirm they don't. Every single one of these products is about 50% heavier.
Was? Cerebras ist ein Anbieter, bei dem du in der Cloud extrem schnell LLMs nutzen kannst. Aha. Ich will ja nichts in der Cloud nutzen.
Than they look, thanks to hundreds of stainless steel components that are all clearly designed to flex the craftsmanship that's gone in.
Ich finde, das hat ein bisschen was von 3D-Druck hier unten, oder? Findet ihr nicht auch? Mit diesen Layern?
Into them with this hand-assembled aesthetic that has as many screws and mechanical pieces as possible. It has helped them to achieve their very clear objective, which is to make the iPhone look relatively plain by comparison.
Aber mal ganz im Ernst.
achieve their very clear
objective. Wenn ich mir die zwei Dinge, das iPhone sieht clean aus, ja? Und irgendwie hochwertig. Und das sieht over-engineered, überkantitel billig aus.
To make the iPhone look relatively plain by comparison. And it is making me feel like a freaking Bond villain with things like this hidden mechanism on the back. You push into the middle screws from the sides to pop out not one, but two physical SIM card trays that are completely toolless, which is actually such a big improvement from fiddling around with the SIM ejector. Okay, I forgot to give him the checkout date, so we'll say 2 days later, 27th. And then he said, because we need to verify both the room view and the availability of Hindi-speaking reception staff, it will take approximately 20 minutes. That's really fast. And I can see the appeal of the software too, like the screen lock das animation.
Wahrscheinlich irgendein uraltes outdatedes Android drauf.
It is absolutely sick. There's a whole bunch of different themes. There's Prada and Louis Vuitton and Hermes.
Natürlich, sicherlich alles offiziell licensed. Hermes, das hat nichts mit unserem Versanddienstleister zu tun, ne?
It's hard to tell if they're genuine or not, but if Vertu has legitimately gotten all of these extremely high-end brands on board, fair play to them. And I've never seen a volume up and down animation like this.
Ich brauche einen Quelle-Skin. Gibt's das überhaupt noch?
Although, horrible whirry vibration motor sound. And that's kind of the issue too. Every time I notice that something is great, I notice something else is terrible. Like the speakers. So, this is the iPhone. And this is Vertu's latest and greatest.
Ja, gut, das hört man jetzt schlecht, aber
pretty shocking.
Es hört sich ein bisschen übersteuert an.
Or the sheer inconsistency of having the sharpest, most angular phone body that I've ever used, but then paired with the most rounded-looking display that makes the end result feel like an afterthought. Or the watch. This thing is so weighty and materially does feel like it would nicely match your gold-plated supercar. But when I use it, the main thing that I see is just the fact that the display is not very high resolution. So all of these supposedly luxury watch faces just look...
Es fühlt sich auch laggy an, wenn das scrollt, ne?
A bit soft and not convincingly light.
Yeah, yeah.
Real watch faces. Plus, the crown is not very consistent at picking up when you're scrolling, and there's lots of apps where text doesn't feel properly formatted. Also,
es wirkt halt wie ein billiges AliExpress-Ding, ne?
I'm not being funny, but where is the time? Or just the fact that this flip phone, intricately hand-assembled as it may be, with extra fancy cover screen customization befitting...
Es leckt. Seht ihr das? Es ruckelt beim Scrollen.
Oops. ...price has a hinge that makes a concerning amount of noise when you open and close it. Let's see what Arthur has cooked up. Wait, what? They've actually found a hotel room that has the London Eye perfectly framed in the middle of the window to...
Is that an AI-generated build?
...fill... the entire view. It's so perfect, it almost makes me think they've AI generated it.
But yeah, that's how I should be calling it that.
Saying to me, I can book this room right now. It's an executive studio, 2 nights, £580. I'm actually curious though, that £580, is that the same, less or more than what I would pay if I booked it myself? Oh, that's the room. So it's real, but this is £409 per night, which means this would cost me £818 to book.
Ordentlich.
On the site. Maybe they're using another site like booking.com. And then because this is the Opera browser, our sponsor, I can just drag one tab into another to instantly split screen them. Executive Studio City View. Wait, so they charge exactly £818 too. Book, please. Booking name, Richard Astley. Send. And now they want me to pay them on their PayPal account. That feels
like- okay, das klingt ja hart nach Scam. Irgendein random PayPal Account, was hin überweisen, das... weiß nicht. Das hört sich schon hart nach Scam an.
It's such a Facebook Marketplace thing to ask. Send money. £580. Add note. Thank you, Arthur. Okay, and now I guess I just take a photo and we send it to him. What a strange way of doing things in 2025. But I gotta say, I've never seen anything like this concierge feature before. And if it has actually just saved me hundreds of pounds, then that's kind of insane.
Das sind auch AI-generated Avatar-Bilder hier.
Although, this is actually so unsettling. So you've got 6 different people that you can chat to. There's Arthur, Fiona, Samuel, Eleanor, Clara, and then Amber. These aren't real. Those are AI-generated images. Can we expand to see more? Oh, Oh my god, yeah.
Das ist sowas von AI-generated.
That cannot be.
Und die Likes und Zeug, das ist 100% fake. Das ist einfach hardcoded da drin.
A real person. I mean, whose room looks like this? Chat with someone else, Fiona. This is the same chat. So how is it possible that they're real people if whoever you select has the same set of messages? It's gotta be AI. But then they're straight up telling me that they are real people. They seem to be...
Das ist, was AI sagen würde.
...be texting like real people, and they're doing real people things, like taking my money. I have an idea.
How may I help you?
I just wanted to check. Has a booking been made for me? The name is Richard Astley.
26th of December till the 27th of December.
Okay, das hat funktioniert. Die haben wirklich was gebucht für ihn.
Correct?
That is correct, yes. How was that booking made? Was it made over the phone?
Over the website.
Website. Okay. Do you have a contact detail for who actually made the booking?
No, I do not.
So the booking is legit. And I don't think an AI alone could have done all that. So there must be a person involved. But then...
Okay, that's tatsächlich... Ich hätte jetzt gedacht, das ist kompletter Scam.
It's not this person. So who is it? Okay, I think I've got it. But it's really strange. So I was in the process of booking another hotel using one of the other Vertu phones. The concierge had recommended one, and we got to the stage where all the details were essentially put together into one summarized message for me to confirm. Okay, fine. But then, bizarrely, they actually got back to me with a photo of the room that I was about to book, and they told me not to book it because it would be a bunk bed situation that wouldn't be comfortable. That feels smarter than any AI I've interacted with. But this is the crazy bit. They then recommended a different hotel, which they said they could get to me for £170. So I paid the money, but then I got this message. While we were in the process of verifying your payment, the final room at the previous property was regrettably taken. And I thought, oh, okay, this is it.
Scam.
This is where I find out I've been scammed and my money has actually been taken anyway. But instead, they upgraded me to the much higher end Waldorf Hilton Hotel without me paying an extra penny. I checked the room rate online, and this Waldorf Hotel would have cost me £527 a night. And I've got...
Überhaupt ADDs sind ja krass teuer.
...the booking receipt from the hotel here. I can see that Vertu paid them in Chinese yuan, by the way.
Okay. Ja, also, doch AliExpress-Kram. Okay,
which is a little odd for a company with England in their name. But the point is, what they paid is the full price. On my behalf, but without charging me any extra. So it looks like when you first message about anything, you're talking to AI. So up until this message where all the details of my ask were in one place, all AI. But then this is the point where that seemingly got handed over to a real person in China who checked...
Da sitzt jetzt irgendeiner in irgendeinem Container und bearbeitet Chatnachrichten.
To what I was about to book, realized the bunk bed red flag, and then stayed with me until it was completely sorted. So everything about the way this concierge works feels so shady. But it does seem to pull through. I even asked it to organize me a trip to Korea, and in 24 hours, they came back with a full 17-page Vertu-branded PDF of all the stuff to do that even has a detailed budget breakdown and factors in my peanut allergy. It's just, how much can you trust a company who makes a website that looks like this? It might look pretty on the surface, but there are some very fundamental problems with it.
Das bestimmt auch AI-generated, die Website. Hör was bei dir.
And look at this. I've collected them all into one neat tab island that I can just collapse like this. So for starters, I can't see a single product photo that actually...
Das ist alles AI-generiert.
...looks real. You can just tell from the lighting and the shadows that these have been edited in, which to me implies that...
Noch nicht mal AI. Billig photoshopped.
There aren't actually a lot of people physically involved with these products. Little bit dodgy, but okay. I've got one of their guides over here, and I can't believe what I am reading.
This is AI. This is AI generated.
Official Vertu website, which talks about the top 7 high performance flip phones. I mean, just for starters, it says the best overall phone is the Samsung Galaxy Z Flip 7 Ultra, a smartphone that is not theirs and also doesn't exist. It could not be clearer that this is just AI-generated slop. They probably made hundreds of pages like this, designed with the sole purpose...
Aber das Telefon kostet einfach mal 5000 Euro.
...to just create more opportunities for people browsing the internet to stumble across Vertu. But the fact that this company is in Harrods, on the same floor as very established luxury brands and, funnily enough, also the over $100,000 Louvet headphones that we just featured in Luxury Tech, plus the fact that Vertu themselves are selling phones all the way up to $100,000 and beyond. Yeah, I and you've got the base models. The fact that this company is stooping to that level is mind-blowing to me, and it really doesn't end, to be honest. There's a section here which shows the camera slider in action, but it's just so clearly faked. Like, between 0.4x and 1x, there should be a massive difference in magnification, but there just isn't. Or, like, between 1x and 5x, that is very clearly...
Die zoomen einfach nur das gleiche Foto.
Not 5x zoom. They've just taken one very high-resolution photo that they are...
Und das haben sie per AI generiert.
...punching in and out of, but not even by the right amount. Intrusive thoughts are getting the better of me. Let's say we reverse image search that photo. Did they even take it? Oh, it's on Unsplash.
It's a stock photo.
My photographer on a Canon EOS R6. This is not just sloppy. This is fishy, right? And also just half the stuff they write in their promo materials... It doesn't make any sense. Quantum coating weaves stardust.
Was für ein Ding? Ja, also, mal gucken. Ich meine, es deutet jetzt ja wirklich alles auf irgendeinen AliExpress, China-Chinesen-Billighersteller irgendwo hin, ja, der sich gedacht hat, wir nehmen die Dinger und verkaufen sie einfach mal für 5000 Euro.
Folds in hand holds universe. It's really making me feel like this is not as big of a team as the company wants you to believe. The customer service number, +86, that's China. And then the head office is in Hong Kong. The only other thing I'm wondering is there's a personal concierge phone number on the phone. That's the same as the customer service number. Also, China. Started to make sense why they paid the hotel in yuan.
This is it. I think we've got to the crux of it. So,
habt ihr gesehen, dass irgendwie, guck mal, diese Nummern passen hier gar nicht richtig drauf, ne?
This is it. I think we've got to the crux of it. So, Virtu now is a very different company to the Virtu that first started. So they were actually founded as a subsidiary of Nokia. They were making ultra high-end phones handcrafted in Britain, but then Nokia sold them. Virtu got sold to a Swedish private equity group, then sold to Hong Kong-based Golden Holdings in 2015.
Das wirkt ja alles sehr vertrauenserweckend.
Then sold to a Turkish businessman in 2017, only for the company to then run into some pretty serious financial problems. I've got a report right here from the Telegraph that says Virtu had an accounting deficit of 128 million in 2017. That led to all of their 200 UK staff being laid off, and then the closure and then later demolishing of that UK factory.
No way. We're here.
Da sind Aldi jetzt drin.
I'm literally standing at the exact spot where that factory used to be, and it's an Aldi. I'm gonna go out on a limb here and say that they aren't selling Virtu phones in there. So everyone thought this company was dead forever, only for it to then magically reappear a year later in 2018. Same brand, but quietly in the background, seemingly a new company with a different director, a different set of accounts, and now Hong Kong / China-based operations, as opposed to this lovely...
Da lag ich doch mit AliExpress gar nicht so weit daneben.
Establishment in Church Crookham in the middle of England. And also clearly a brand new strategy for social media. You know, the only way I even realized Virtu was back is because this TikTok popped up completely unprompted on my feed. It's three people who have Virtu phones, it's one person who has an iPhone, and then they just throw the iPhone away.
Die Dinger sehen so billig aus. Ich kann mir da nicht helfen. Das sieht irgendwie so... So als hätte ich das hier irgendwie zusammengeklebt, sieht das aus.
Great burn, bro. This video has over 170 million views.
Was?
There's another one over here. 30.
Das ist doch auch fake views, huh?
6 million views. It's just an unboxing of their phone. But then, doesn't it seem a little bit weird that this is an uber luxury brand that isn't verified, by the way, and has very clear grammar errors in the bio? Like, they don't seem to understand when to use a comma and when to use capital letters. And the fact that they're using emojis to direct you to where to go for special offers, it comes across like the kind of company that writes their invoices in Comic Sans. I've got a camera test here. When you realize your $1,000 iPhone it looks like a toy next to Virtu. That's an easy one to test. Okay, same photo on both. Oh, well, they were right about the toy thing. It's just not the iPhone. My teeth blend together on the Virtu. Now, the phones do some pretty interesting AI camera things. Like, you can pull up any image and use text to change things in that image. And you can even convert an image into a video with seemingly no guardrails, even when you're using it for human subjects, too. But the other thing I noticed while messing around with the camera is that This app looks very familiar. This is the Virtu camera app and this is the Chinese phone maker.
Guck mal, dieses Telefon hier, ne? Das sieht einfach um Längen besser aus als das Virtu Ding.
ZTE's camera app. And this makes a lot of sense. Phone company that now has its operations in China feels like a small team, not nearly enough to develop an entire Android skin from scratch. So instead, licenses the Android skin from another company that is still niche enough that it wouldn't be obvious who they're copying from, and niche enough that they'd be willing to do so. And turns out, when you start looking for it, you can see traces of ZTE all over these devices. Virtu have tried to hide them. Like if you download a device info app, it will tell you that the manufacturer is Virtu. But when you dig deep, if you go into the legal documents or you find the actual names of the processes running in the background, the evidence is there. The good news is that there is no ZTE device that exactly matches all the hardware specs of any of these phones. So what they haven't done is just taken a ZTE phone and stuck some leather on it. The bad news is that what they've done is also not that far off that. Because this Virtu Quantum, for example, when you look closely, starts to resemble the ZTE Nubia Flip 2 a remarkable amount. It's got the same camera layout, it's got the same cover screen size. And yeah, this Virtu has a much more powerful Snapdragon chip than the MediaTek one in the Nubia. Then I was just curious, so I delved into the device.
Basically, thank you for the sub.
Info on this and 4,325 mAh battery on this Virtu. That is such a specific, unique number. And it is also exactly what ZTE has on their Flip 2. So this isn't exactly a let's take a ZTE and stick a Virtu logo on top, but it is a let's look at all of the available ZTE parts and pick and choose the ones we want for the Virtu, which ultimately makes all of these a very weird set of products. You're paying five times the price of a top-end flagship for a phone experience that's worth about half of one, a website experience worth, let's just say, negative points, but then a concierge service that
also,
is actually pretty interesting.
Da lag ich doch gar nicht so verkehrt mit AliExpress-Zeug. Das Ding, beim ersten Blick sah das wirklich aus, wie als hätte ich das daheim zusammengebastelt. Oh, was war das? 10 Gigabit? Und, wie heißt das nochmal? Spiel und Haus? Und Haus? Nee, Spiel und Zeug. Spiel und Zeug. 10 Gigabit in meinem 60 Jahre alten Haus.
Heute ist endlich der Tag, okay, wo wir darüber sprechen, was wir hier netzwerktechnisch gemacht haben. 10 Gigabit Netzwerk, Access Points, Außen-Access Points für Kaninchenautos und uns im Garten. Und bevor wir damit so richtig loslegen können, muss ich erstmal diesen Sand kochen. Ich befinde mich hier ja im Winter des Fertigwerdens und es gibt noch ein paar Dinge netzwerktechnischer Natur, die passieren müssen und die werde ich jetzt unter dem Vorwand, dass es für dieses Video ja absolut notwendig ist.
10 Gig. Oh, wenn man jetzt was baut, ist das, denke ich, durchaus sinnig, zumindest mal die Kabel dafür zu haben, die das supporten.
Machen. Ich erhitze diesen Sand, weil ich gerade versuche, PVC-Röhren zu biegen. Bisher mit verhaltenem Erfolg. Kommt mal mit. Wir haben hier im Keller ja die offenen Betondecken und wir haben im Studio auch schon das Schienensystem für die Beleuchtung montiert. Was hier an der Decke noch fehlt, ist der Access Point, der hier noch so lieblos rumbaut.
Unify.
Das bedeutet auch, dass wir kein gutes WLAN im Keller haben, vor allem wenn er dann...
Habe ich bei mir abgeschafft wieder, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Hab kein Unify mehr.
Weil so hängt, dass er einfach die Wand anstrahlt. Darum gibt es hier die Kellertreppe des Verbindungsabbruchs, wo ich jedes Mal, wenn ich telefonierend durchs Haus laufe, die Verbindung verliere. Das überrascht jetzt nicht irgendjemanden. Aber bevor wir über Access Points und Netzwerkgeräte, mein NAS und die Kameras sprechen, die wir hier verbaut haben, erstmal die wichtige Frage. Unify kommt aus dem professionelleren Bereich oder Semi-Profi-Bereich, je nachdem von wo man guckt und bereitet sich immer mehr in den Switch oder den Access Point und nicht alles. Ich wollte mir das ja schon länger mal anschauen, hat als Datei-Backups. Gerade gestern ist xCloud Cube gestartet. Kubernetes meines NAS und die Unterstützung dieses Videos. Achso, über das Internet müssen
welche,
wir auch.
Welche Alternative? Ich habe Ruckus oder wie auch immer man die ausspricht, Access Points. Gebrauchte von eBay habe ich mir gekauft, weil diese Dinger sind neu, viel zu teuer. Die hatten aber ein paar Features damals. Mittlerweile hat Unify ein bisschen nachgezogen in der Richtung. Die Unify nicht hatte. So. Und deswegen habe ich mir die damals geholt. Mittlerweile denke ich, wird man mit Unify auch wieder ganz gut hinkommen.
Kurz sprechen.
Also mir ging es hauptsächlich um das Feature, dass ich pro Gerät ein eigenes WLAN-Passwort vergeben kann. Das konnte Unify ganz lange nicht. Viele andere Produkte können es mittlerweile. Unify war eines der letzten, ein bisschen sag mal, teureren Hersteller, die das eingebaut haben. Und das ist halt enorm praktisch, wenn du viele IoT-Geräte hast, kriegt jedes IoT-Gerät ein eigenes WLAN-Passwort. Und wenn du das Gerät wegschmeißt, dann löscht das einfach aus deiner Gerätedatenbank und dann kann niemand mehr was damit anfangen.
Hier aktuell einen Glasfaseranschluss mit 1 Gigabit down und 500 Mbit up.
Das ordentlich.
Ist wegen jahrelanger katastrophaler Infrastrukturpolitik alles, was uns hier zur Verfügung steht. Danke, Helmut Kohl.
Aber das ist doch ordentlich. Gigabit Kohl Internet. Und,
der CDU an dieser Stelle. Unify hat aber auch gerade noch schöne 5G-Geräte angekündigt, mit denen man sein Netzwerk darüber ins Internet bringen kann oder ausfallsicherer oder schneller machen.
Doch, sowas geht. Das nennt sich bei ja, jetzt muss erstmal wieder alles in RAM geladen werden. Nennt sich DPSK zum Beispiel, Wi-Fi. Was war das andere jetzt hier? Deutsches Polizeisportkuratorium. Ah ja. Dynamic Pre-Shared Key heißt das. Das gibt's auch noch unter MPSK und die Hersteller nennen das alles ein bisschen unterschiedlich. Aber das kann Unify mittlerweile auch.
Das ist auf jeden Fall ein Thema fürs Frühjahr, sobald ich eine von den Kisten in die Finger bekomme. Also abonnieren, wenn ihr bei dieser aufregenden Netzwerkreise dabei sein wollt. Jetzt habe ich hier völlig den Netzwerkgeschwindigkeitstest verpennt. Wichtig bei dem Folgenden ist, im Kopf zu behalten, dass das hier nicht normal ist für ein Einfamilienhaus. Die wenigsten brauchen zu Hause 10 Gigabit Ethernet. Manch einer würde mir unterstellen, dass ich...
Naja, also wie gesagt, zumindest die Kabel dafür, die legen, die das supporten, ist nicht verkehrt. Haben wir auch. Aber ansonsten habe ich hier bei mir, habe ich 10 Gig, aber im restlichen Haus, die Access Points beispielsweise sind auch nur mit 1 Gig angebunden. Warum sollte es da mehr sein, ja?
Was auch nicht brauche, aber gut. Über die Dream Machine SE haben wir eben schon kurz gesprochen. Darauf läuft die Unify...
Das Unify-Zeug juckt mich ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr.
Synology, das Ganze ins Internet bringt und meine beiden Switches. Und weil es noch nicht viele bezahlbare 10 Gigabit Switches gab, als ich das hier gebaut habe, stecken auch zum Beispiel mein Rechner und die Aufnahmesachen im Studio direkt hier dran. Genauso mein Lieblingsswitch, der 48 Port Pro.
Also Mikrotik hat ein paar ganz gute 10 Gig Switche. Es gibt auch mittlerweile noch ein paar günstigere. Ich habe seit Jahren einen ES16G ES16XG oder irgendwie so heißt das Ding. Genau. Den Switch. Das ist kein Unify-Switch. Ein Edge-Switch. Den habe ich schon jahrelang. Der hat damals... What the fuck, das Ding ist ja teurer geworden. Ich habe damals, keine Ahnung, 450 oder sowas Euro für bezahlt. Ja, guck mal, der ist teurer geworden. Geil. Ah, weiß nicht, irgendwie hier so, keine Ahnung, wann ich den gekauft habe. Hier so wahrscheinlich dann irgendwann. Guck mal, der ist teurer geworden. Der ist nice, der hat 4 Kupfer, 10 Gig Ports und 12 SFP Plus Glas, sie nennen sich nicht wirklich Glasfaser, muss sagen SFP Plus Ports, das geht auch mit Kupferkabeln. Brauchst halt nur SFP Plus Stecker. Ja, kann auch SFP Plus Direct Attach Kabel nehmen für ein paar Meter. Der ist eigentlich ganz gut.
Max, hier auf den zwei Patch.
Und zum Beispiel, okay, das Video kann man speichern, das ist mir zu viel Unify. Auch ein
Mesh-Angebot, was ich eher
so viel Unify stellt, juckt mich nicht. Ah, Moment, wo wir gerade bei ihm sind, gibt es wieder ein neues Video, eure Heimautomatisierung. Eure übertriebenen Smart Homes. Ja, das ist das in immer Gute. Witz.
Das ist schon gut. Du kleiner Fuchs. Es ist wieder soweit. Wir schauen uns an, was ihr bei euch zu Hause alles smart gemacht habt, holen uns Inspiration, Unterhaltung und vielleicht...
Das ist doch 3D gedruckt teilweise, oder?
Alles smart gemacht habt, holen uns Inspiration, Unterhaltung...
Die Dinger, die sind bestimmt 3D... Wobei? Ah, das ist bestimmt 3D gedruckt, ja. Oder? Ja, kennt man nicht
Haltung
so richtig, aber denk schon.
Vielleicht ein bisschen Kopfschütteln. Menschen, Tiere, Automation, los geht's.
Ja, moin. Heute möchte ich euch auch mal was vorstellen. Und zwar Retro. Einen Tischfernsprecher von Siemens aus 1950, den ich mit einem...
Moment, der ist wirklich... Ich habe gedacht, das wäre so ein Ding. Das wäre ein modernes Telefon, einfach nur auf Oldschool gemacht. Das ist wirklich ein Alter.
E32 und ESP Home Smart gemacht habe. Die Wählscheibe wird voll überwacht. Man kann auch komplexe Nummern überwachen.
Das, was Kevin hier gemacht hat, scheint weiterzugehen als diese Demo, die Home Assistant auch mal gezeigt hat, wo man einfach anrufen kann, weil er verschiedene Nummern wählen kann.
Ich habe es aber erstmal von der 0 bis 9 gelassen. Der Gabelkontakt startet automatisch den Sprachassistent. Mhm. Und über die Wählscheibe kann ich jetzt mit Automatisierung beliebige Geräte ansteuern.
Also der benutzt quasi das Telefon als eine Art Schalterersatz. Eigentlich eine coole Idee.
Das ist schon gut.
Den Lieblingsradiosender auf dem Smart Speaker meiner Wahl.
Das ist eine coole Idee.
Ah, rechte Verletzung.
Oder natürlich einfach dem Assistant eine Frage stellen oder auch x-beliebige Leselicht einschalten.
Leselicht eingeschaltet.
Kommentare gerne wiedergeben. Ich hoffe, das Projekt
gefällt euch. Eigentlich eine coole Idee.
Habe ich dafür einen GitHub-Beitrag.
Das ist schon cool. Also vor allem, weil dein altes Siemens-Telefon hier obendrauf und noch einigermaßen dekorativ dasteht. Und ich mag unauffälligen und unaufdringlichen Smart-Home-Kram. Und das ist sicher ein ganz cooles Projekt. Kevins GitHub-Projekt und alle weiteren Links findet ihr wie immer.
Haben diese alten Telefone überhaupt so einen normalen TAE-Stecker? Wie schließt man die überhaupt an?
Automatik mit einer Siemens SPS umgesetzt und ich möchte euch zeigen...
Das ist für mich auch so leise, nicht wundern.
...irgendwas passiert, wenn bei mir ein Rauchmelder auslöst.
Mhm. Piep, piep, piep.
Oh, schön. Okay, Licht geht an, Backofen geht aus. Rollläden fahren hoch. Als jemand, der gerade endlich den Großteil der fehlenden Rauchmelder installiert hat, muss ich mir das auch mal alles bauen.
Also meine Rauchmelder sind auch teilweise smart, ja. Sind wireless Rauchmelder, falls man die so nennen kann. Die haben so ein Funkmodul drinne. Und ich habe bei mir im Serverraum, wo auch der Home Assistant und so läuft, habe ich ein Funkmodul Empfänger vom Hersteller. Da schaltet ein Relay drinne, wenn das erkennt, dass Rauchmelder ausgelöst haben. Die Rauchmelder sind auch miteinander verbunden. Das heißt, wenn es unten, wenn ich hier gerade vom Rechner sitze, Tür zu habe, Kopfhörer aufhabe, es geht unten der Rauchmelder an, dann geht meine auch nach kurzer Zeit an. Die sind vernetzt miteinander. Ja. Und das Relay schaltet dann. Und daran ist ein ESP8266 noch, der erkennt das, wenn das schaltet und schickt es dann per MQTT an Home Assistant. Also ich kriege dann sogar eine Nachricht aufs Handy, wenn der Feuermelder ausgelöst hat.
Smart Home kann ja im Zweifelsfall auch wirklich wichtig werden, weil ja immer wieder Leute fragen, ja, aber was kostet Smart Home denn? Dann könnt ihr in Zukunft sagen, kein Smart Home kann in Zukunft das Leben kosten. Und ich notiere mir kurz, dass ich das auch einrichten muss, denn im Moment verbinde ich ja, was das angeht, das Schlechteste von beiden Seiten. Die Kosten von smarten Rauchmeldern mit der fehlenden Funktion von jemandem, der in einem dummen Haus lebt.
Ja, moin. Wir haben leider das Problem, dass unser Bad in der Wohnung nach innen liegt. Normalerweise kommen ja Lüftungsanlagen zum Einsatz. Hier wurde sich aber damals anscheinend beim Bau für ein Fenster entschieden, das in einen Lüftungsschacht zeigt. Problem daran ist, dass die Abluft und natürlich die daran enthaltenen Gerüche anderer Parteien hier im Haus denselben Schacht nutzen.
Ich könnte mir vorstellen, das ist das Problem. Das heißt, wenn unter dir einer am Kacken ist, dann kriegst du das mit. Ah, gut. Das ist dann vielleicht nicht so dolle.
Problem ist. Man kann das Fenster zum Lüften natürlich immer wieder auf und zu machen, aber das ist ja langweilig und man muss nach dem Duschen immer wieder dran denken. Kommerzielle Lüftungsanlagen waren quasi allesamt entweder zu laut, zu teuer, zu groß oder nicht sinnvoll regelbar oder eine Kombination aus allem. Daher hier der Eigenbau mit ESP32 und PC-Lüftern.
Das ist Next Level
das
hier.
Das Ganze sitzt in einem 3D-gedruckten Rahmen, welcher in die Abkastung hier eingesetzt ist, die ich aus MDF-Platten gefuscht habe. Wenn die Lüfter auf sind, verschließt ein Servo die beiden Lüfter mit Hilfe dieser Fin hier, um ungewollte Gerüche rauszuhalten.
Aha.
Wenn die Lüfter angehen, werden diese rotiert und geben den Luftschirm frei. Das Ganze steuert eine ESP32 mit ESP Home und die Lüfter werden mit PWM angesteuert.
Da hat sich aber eine richtig Mühe gegeben, sogar mit dem Case und sowas.
Die Leistung einfach variiert werden kann. Dadurch werden die Lüfter übrigens auch ausgeschaltet, man muss aber beim Kauf darauf achten, dass die Lüfter das auch können. Mhm. Hier sieht man den Pupsknopf, damit lässt sich der Lüfter einfach 5 Minuten auf Vollgas laufen. Darüber
Vollgas.
Temperatur und Feuchtigkeit und zuletzt der Präsenzmelder. Wenn mehr als 3 Minuten jemand im Bad war, wird, sobald die Person nicht mehr erkannt wird, für einen kurzen Zeitraum mit geringer Leistung nachgelüftet.
Hauptsächlich gute Idee.
Oh, das mache ich auch. Wir haben ja oben, also wir haben ja auch eine Lüftungsanlage und wir haben im Prinzip auch einen Pupsknopf im Bad. Und ich habe mir schon überlegt, wie ich das automatisieren kann, wie ich unterscheiden kann, welches Geschäft gerade wohl passiert ist. Und offenbar sind 3 Minuten die magische Grenze. Ich schreibe einfach die Hausaufgaben ab.
Das heißt, wer länger sitzt, hat gekackt.
Lager aber an die Luftfeuchtigkeit gekoppelt. Dafür liegt im Flur auch ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, womit eine Differenz errechnet wird. Die Lüftungsanlage wird dann abhängig von der Differenz eingeschaltet. Ist die Differenz klein, auf geringer Leistung ist die Differenz groß, zum Beispiel nach dem Duschen, geht's richtig ab. Mit theoretisch 276 Kubikmetern pro Stunde Luftstrom von beiden Lüftern zusammen wird der kleine Raum auch ganz gut durchströmt. Zuletzt kann man das natürlich auch über Home Assistant steuern und wenn man mal baden will, die Lüftungsautomatik auch ganz einfach ausschalten. Wer mehr Details dazu haben will, ich habe das alles mal in GitHub reingepackt.
Sehr schön. Auch immer wieder beeindruckend zu sehen, was ihr so baut. Und warum nicht das Beste aus dem Stinke-Schornstein machen? Das Gehäuse und die Steuerung, die dann nur reinpustet. Nur, was hast du gesagt? 270 Kubikmeter Umwälzung die Stunde?
Ich habe keine Ahnung, ob das viel, wenig oder was auch immer ist.
Aufpassen, dass du dir kein Vakuum in die Bude saugst. Aber sehr schön. Wohlverdiente 50 Euro für diese Einsendung. Wenn ihr auch eine schöne und zeigenswerte Smart Home Automation habt, dann schickt sie mir gern unter zeug.cool/zeigen und jede gezeigte Automation bekommt einen 50 Euro Amazon Gutschein. Damit ich das machen kann und damit deine nächste Einsendung auch filmreif wird, bietet Insta360 die Flow 2 zu stellen. Mit Code in der Beschreibung. Danke Insta360 für die Unterstützung dieses Videos und der Belohnung für eure Einsendung. Und jetzt sehe ich hier mich.
Andreas, inspiriert von deinem Video bezüglich des Hurensohns, der bei dir einbrechen wollte, will ich mal zeigen, wie ich das Ganze zumindest ein Stück weit bei mir realisiert habe. Hintergrund ist, ich wollte im Endeffekt einen Trigger haben, ob ich gerade zu Hause bin oder nicht. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Also das Zuverlässigste bei mir ist tatsächlich Smartphone-Positionsbestimmung, zu Hause oder nicht zu Hause.
Jemand einen solchen Trigger der Anwesenheit setzen könnte.
Weil ich habe immer mein Handy dabei.
Ich glaube, die Homeoffice Companion App kann das von sich aus. Oder man könnte es zum Beispiel über den Verbindungsstatus des Handys machen. Mhm. Aber ich wollte das Ganze so realisieren, dass wenn ich mal die Wohnung verlassen sollte und trotzdem noch wer da ist, weil ich alleine lebe und zum Beispiel Getränke hole oder so, dass dann nicht trotzdem alles direkt ausgeschaltet wird. Wie wir hier sehen, ich habe unter meinen Start hin habe ich eine Anzeige, entweder ich bin anwesend oder ich bin nicht anwesend, beziehungsweise ist überhaupt irgendwer anwesend. Das Ganze ist realisiert als ein Helfer. Das Ganze ist eine boolische Eingabe. Das heißt, binär, entweder jemand ist da oder jemand ist nicht da. Wie man hier sieht, ich bin schon ein bisschen länger da und habe gestern das Haus nicht verlassen. Das Ganze wird getriggert von Automationen.
So muss es sein.
Diese Automationen sind im Endeffekt.
Und was genau hat er jetzt eigentlich gebaut?
Bewegungsmelder, da habe ich 2 Typen im Einsatz. Einmal relativ stupide Tuya-Bewegungsmelder oder auch von Tuya diese Präsenzmelder, die mit im Millimeterbereich erkennen, ob jemand da ist oder nicht. Die
Millimeter.
Habe ich in Einzmann verbaut. Und was passiert? Sie melden eigentlich ständig auf diesen Trigger. Das machen hier alle Trigger.
Okay, die Automatisierung interessiert mich nicht.
Da muss man so ein bisschen feintunen aufs eigene Haus und auf die eigenen Anforderungen, auf die eigenen Lebensumstände.
Das ist Oxl, mein E-Bike. Ich nutze es praktisch täglich und möchte gerne, dass es
Axel
automatisch
oder ein kleiner Ochs.
Ich habe Ochse verstanden.
Home am günstigsten ist. Das ist mit Home Assistant und einer Shelly-Steckdose ja problemlos möglich. Wie vielen von
so, was machst du? Also du lädst, wenn der Strom günstig ist.
Okay. Euch aber sicher bekannt ist, mögen es Lithium-Ionen-Akkus nicht, wenn sie immer voll geladen werden. Mhm. Ja. Autos haben dafür ein einstellbares Ladelimit, aber bei E-Bikes ist das leider noch nicht verbreitet.
Das ist korrekt.
Wegen des üblichen CCCV-Verhaltens.
Ach, by the way, wo wir gerade beim Thema E-Bike sind, hat nicht was direkt damit zu tun. Ich habe mir jetzt einen Elektroscooter gekauft. Jetzt brauche ich, muss ich nur noch Versicherung abschließen, muss mir so ein komisches Kennzeichen holen. Für Strecken, wo ich mal keinen Bock habe zu laufen oder zu rennen oder im Auto zu fahren. Der flutscht. Ich bin damit schon ein paar Runden im Hof gefahren. Weil auf öffentlichen Straßen darf ich ja ohne Versicherung, Schild und so nicht fahren. Das Ding geht ordentlich ab.
Das Ladegerät steigt die Ladeleistung stetig an, bis sie bei etwa 80% Ladezustand wieder zu
Tuning geplant.
Nee. Das kann man sich zum
da wird nichts getuned.
Per Statistiksensor in Home Assistant diesen Moment erkennen und die Steckdose abschalten, an der das Ladegerät angeschlossen ist.
Michael, du kleiner Fuchs.
Somit wird der Akku wie gewünscht.
Was ich mir gekauft habe von Segway, ein Ninebot. Heißen die Dinger, glaube ich. Moment. Ninebot F2 Pro oder so hieß das Ding. Habe ich mir gekauft. Bei Amazon. Guck mal hier, vielleicht. Guck mal. Ja, guck, bei Amazon gibt es den gerade günstig. Günstiger. Das ist irgendwie 200-300 Euro billiger als sonst. Deswegen habe ich da zugeschlagen. 389 Euro anstelle 500 oder noch was. Ja. Dachte ich mir, das ist nicht verkehrt.
Etwa 80% geladen.
Naja, teuer. Ist halt alles, kostet halt alles Geld, ne? Aber für das Ding ist der Preis ganz gut gewesen.
Wie sorge ich dafür, dass der Ladevorgang nicht wieder beginnt, sobald der Strom das nächste Mal wieder günstig ist, falls ja. Das Fahrrad inzwischen nicht gefahren wurde? Ich musste also einen Weg finden, um zuverlässig festzustellen, wann das Fahrrad den Raum verlässt und somit beim nächsten Mal wieder geladen werden kann. Mhm. Sobald also der Ladevorgang bei etwa 80% Ladezustand beendet wird, wird eine boolsche Eingabe in Home Assistant aktiviert, die ab sofort das Einschalten der Steckdose blockiert und man erhält eine entsprechende
Notification. Ja, und sobald das Fahrrad rausnimmt, dann...
Dann nutze ich einen ESP32 mit ESP Home als BLE-Tracker und zwei BLE-Beacons aus Redundanzgründen, die ich am Fahrradsattel befestigt habe. Diese Geräte senden alle paar Sekunden ein Signal, das der ESP empfangen kann.
Bis die Batterie leer ist.
Und der ESP beide BLE-Beacons für mehr als 30 Minuten nicht gesehen hat.
Ja gut, ich auch nicht weiter.
Sehr schön, danke sehr.
Die nächtliche Suche nach der Fernbedienung war mir irgendwann zu blöd, weil die meistens in irgendeine Ritze fällt, wo ich sie in der Nacht nicht wiederfinde.
Nein, das ist mir zu billig.
Für was braucht der überhaupt eine Fernbedienung? Für Licht und sowas. Und warum braucht er die nachts?
Gedacht, ich schalte das Nachtlicht einfach mit zwei Bewegungssensoren. Den einen habe ich hier am Fußende angebracht und den anderen eben am Kopfende.
Licht geht an, sehr gut. Also eigentlich stehe ich auf und das Licht geht an.
Ja, der erkennt den Fuß.
Und wenn ich mich dann hinlege, muss ich bloß eine Hand raushalten und das Licht geht wieder aus. Und so habe ich mir...
Und was ist, wenn er aus Versehen da irgendwie nachts sich mal falsch bewegt?
Nächtliche Suche nach der Fernbedienung erspart. Licht geht an.
Mhm. Wenn er sich mal nachts falsch rumdreht.
Auch eine Handbewegung, die in Deutschland immer üblicher wird.
Und konfiguriert wird das Ganze in der App All for Who. Das Problem an der Sache ist nämlich, dass die Philips Hue eigene App den Befehl Lampen ausschalten nicht kennt.
Was?
Wie?
Moment. Moment. Jetzt soll bei Bewegung. Du hast recht. Man kann nichts machen. Man kann auch den letzten Einschaltstatus, aber man kann nicht gesichert ausschalten.
Neue Regel. Die erste Bedingung ist der Bewegung.
Also die Basic-Sachen wie Licht ausschalten geht nicht? Was? Wie? Hä? Wie? Was? Wo?
Soll eine Bewegung erkennen. Ich habe jetzt mal eine Zeitspanne eingegeben, wo dann der Sensor reagieren soll, weil tagsüber soll er nicht reagieren, damit er meine anderen Lampen nicht durcheinander bringt.
Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Also du darfst natürlich nicht zu expressiv schlafen und je nachdem, da sind wir wieder bei der Frage, mit wie vielen Leuten du zusammenlebst. Wenn du alle Lampen ausmachst, kann das auch ein Problem sein. Aber im Zweifel lässt sich das ja auch irgendwie anders lösen. Also man könnte das Ding auch irgendwo hinhängen, wo man den Arm dann einmal aus dem Bett runterhalten muss oder so. Nette kleine Idee. Und ich habe gelernt, was die U-App noch nicht kann. Ich lerne auch jedes Mal noch mehr, denn einige mir. Wir schauen mal rein, was Axel gebaut hat.
Hallo Andreas, heute möchte ich dir meine Automatisierung zeigen.
Ich bin ganz Ohr.
Und auch die Displays finde ich nice, die er da hat. Die Displays finde ich nice. Was hat er da am Start?
MBT-Glas hat auf 3 Ebenen.
Ich bin ganz Ohr. Und auch.
Was sehe ich hier? Wie gesagt, der MBT-Glas hat auf 3 Ebenen. Informationen kann er darstellen. Hier oben ganz einfach die aktuelle Uhrzeit.
Hat er das selbst gebaut oder?
Wochentag.
Was hat er da für
Schalter? Fühler hole, wie ist die Regenwahrscheinlichkeit oder ob ich in den nächsten Tagen den Müll rausbringen muss.
Du hast ihn einfach nur als quadratisches Display gekauft?
Wie ist der Zustand des Garagentors? Kannst du damit auch rauf und runter fahren? Und wenn ich das starte, gibt dann eine kleine Animation.
Die Garage ist auf.
Den Zustand des Briefkastens. Aktuell sehen wir grün, Briefkasten.
MDT-Glastaster.
Wenn ein Brief kommt, dann wird es erkannt über einen Sensor am Klappendeckel und das bekomme ich dann
auch. Ja, das habe ich auch probiert. Das hat nicht so gut funktioniert.
Mhm. Ich kann jetzt von hier aus auch meinen Briefkasten öffnen, indem ich die Taste drücke.
Das ist richtig.
Der springt auf.
Kein Briefkastenschlüssel. Das sehe ich in meiner Zukunft.
Aktuell ist die Tür zu. Wenn ich die Taste betätige, wird die Garagentür geöffnet.
Ja.
Über einen E-Öffner.
Was, die Garagentür? Nee, die Briefkastentür.
Die Tür auf ist.
Das ist das Display, zeig mal her. Ohohoho. Alter, die lassen sich das aber gut bezahlen, ne? Die lassen sich das aber ordentlich bezahlen. 140 Euro für einen Schalter. Ob das so viel kann, außer schalten, weiß ja nicht. Ich frage mich, wie der Inhalt vom Display gesteuert wird, wie man das da draufkriegt.
Unten links befindet sich der Status zu allen Fenstern. Sobald ich ein Fenster aufmache.
Aber das Display wirkt jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen billig, ne? Also, das ist nicht schön, also die Auflösung ist nicht hoch genug, sind nicht anti-aliaste Schrift und so. Das sieht ja auf dem T-Display, was ich hier habe, besser aus. Das kostet 8 Euro.
Orange.
Gut, hat aber auch kein Glas drumherum.
Gut zu wissen wäre natürlich auch, welches auf ist, indem ich die Taste drücke.
Das WC-Fenster ist noch auf.
Hier unten rechts noch das letzte Feld. Zeigt mir an, ob im Haus noch irgendein Licht brennt. Automatisiert, indem ich die Taste drücke, werden alle Lichter im Haus ausgemacht.
Das Thema habe ich auch noch vor. Wir haben einen Gira-Tastsensor oben an der Eingangstür, der zum Beispiel die gleiche Fensterautomation bietet. Und so eine Hausverlassen-Geschichte ist einfach super. Das haben wir auch schon, das hatten wir im.
Also ich habe schon in der. Also ich habe beim Haus verlassen, das Einzige, was ich habe, ist, jetzt guckt, ob ich noch Fenster offen habe. Und ansonsten. Ah ja, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es guckt, ob ich noch Fenster offen habe und ob der Heizlüfter im Bad an ist. Auch wenn ich den noch nie vergessen habe auszuschalten.
Letzten Wohnung, im letzten Haus hatten wir das zwischendurch, dann aber nicht so richtig. Aber irgendwie so eine Taste direkt am Haus- oder Wohnungsausgang zu haben, wo man draufdrückt und sagt, ich bin jetzt der Letzte, der geht, mach, dass das Haus in einem passenden Zustand ist. Das ist schon ganz, ganz gut. Da muss ich auch noch...
Welche Fenstersensoren hast du? Ich kann es dir nicht genau sagen. Also es sind C-Wave-Sensoren, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche. Das war eines der ersten Sachen, die ich mir vor Jahren gekauft habe. Das andere ist mittlerweile fast alles Zigbee, aber Fenstersensoren sind Z-Wave. Ich kann es dir aber nicht mehr sagen, welche das waren. Das ist auf jeden Fall was von AliExpress gewesen, was ich mir bestellt habe. Irgend so ein 15-20er Pack wahrscheinlich waren das bei AliExpress. Da hatten ich war super billig, die einzelnen. Ich glaub 11 Euro oder sowas das Stück dann. Und ja. Die habe ich seitdem im Einsatz, die Neo, irgendwas mit Neo heißen die Dinger. Mal C-Wave, Window, Neo, irgendwas mit Neo. Hier! Die habe ich. Aber AliExpress. Neo Coolcam. Neo Coolcam. Z-Wave. So ungefähr sehen die aus, nur meine sehen noch ein bisschen runder aus. Das ist wahrscheinlich eine ältere Version, oder? Ja, so ungefähr sehen die Dinger aus. Z-Wave. Door. Ja. Und also China-Chinesen-Kram ist ganz schön teuer geworden. Was? Ich verstehe nicht, was AliExpress mir hier gerade anzeigt. Der Kombi-Knaller. Alter, diese Seite macht mich fertig. Was wollt ihr von mir? So. Also, die Dinger habe ich, aber die waren damals, gab es die in einem größeren Pack. Und waren günstig. Ah, ich hab die. Moment. Ich hab die nicht bei AliExpress gekauft. Ich hab die bei Banggood gekauft. Banggood. Sieht übrigens fast genauso aus wie AliExpress. Kommt alles vom chinesischen Ministerium für Webdesign. Gibt's hier nicht mehr. Vielleicht auch bei DHgate. Anderer China-Shop, der auch aussieht wie AliExpress. Sieht alles gleich aus. Gibt's auch nicht mehr. Ich glaube, ich hab die bei Banggood damals gekauft. Ich weiß nicht, was es war. Ein 10er-Pack, ein 20er-Pack. Ich habe auf jeden Fall noch welche hier. Wahrscheinlich ein 10er-Pack. Und ich habe mir umgerechnet, die könnten sogar weniger als 11 Euro gekostet. Die waren damals relativ günstig.
Es gibt genug zu tun. Moin. Und für so Müllbenachrichtigungen soll denn der LED-Streifen dahinter dienen, wenn er mal da ist. Aber ich denke mal verstärkt drüber nach, was ich mit den restlichen Wippen anstellen könnte, damit ich die irgendwann auch mal gravieren lassen kann. Habt ihr Hauseingangs- oder Ausgangsautomationen? Schreibt die gern in die Kommentare oder schickt sie unter zeug.cool/zeigen und dann sind die vielleicht beim nächsten Mal dabei.
Hallo zusammen. Um mal wieder den Tieren im Titel dieses Videos gerecht zu werden, zeige ich euch mal kurz, wie ich hier ein Tabletten-Reminder-System für unseren Hund gebaut habe, denn diese kleinen...
Sehr gut. Fast hätten wir keine Tiere in Menschentiere-Automationen gehabt.
Eine Maus hier braucht einmal am Tag ihre Tablette, und zwar immer abends.
Ab 18 Uhr prüft Home Assistant dann alle 30 Minuten, ob die Tablette schon gegeben wurde. Wenn nicht, dann kommen Push-Benachrichtigungen.
Und das Futter da freiwillig. Ich weiß, ich musste Chico auch mal Tabletten geben. Das war größerer Akt.
Auf alle Handys. Und Alexa sagt hier im Haus Bescheid, dass es Zeit ist für die Tablette.
Betty hat ihre Tablette noch nicht bekommen.
So vergisst man es garantiert nicht.
Sobald also der NFC-Tag hier in der Tablettenbox gescannt wurde, wird ein Input-Boolean auf angeschaltet und alle Geräte bekommen die Benachrichtigung.
Ja, aber gefressen hat die doch immer noch nicht.
Parallel läuft ein Zähler, der den Bestand der Tabletten mitzählt. Wenn dann also der Mindestbestand erreicht ist, landet automatisch Nachschub auf der Einkaufsliste. Das Ganze läuft einfach für uns komplett automatisch und sorgt einfach dafür, dass unser Hund immer zuverlässig sein Medikament bekommt, ohne dass man groß drüber nachdenken muss.
Also nochmal zum Preis des MDT-Tasters. Du musst also zu einer klassischen elektrischen Installation sehen. Wenn du mehrere herkömmliche Schaltstellen mit Wippen von namhaften Herstellern verwendest, kommst du auf ähnlich Preis. Ja, ja, kann schon sein, aber ich finde es trotzdem krass. Also ich habe hier so einen Zigbee-Schalter mit 6 Knöpfen, also ziemlich vergleichbar zu dem da. Mit dem Unterschied, dass man bei dem Zigbee-Schalter man kann Single Press, Double Press, Triple Press, Long Press machen. Kann sogar mehrere Funktionen quasi damit belegen. Der fühlt sich sicherlich nicht so hochwertig an wie so ein Glas-Taster mit Display. Hat auch kein Display. Hat aber nur ein Apple und ein Ei gekostet. Also schon preislich. Wenn man einfach nur schalten will, ordentlich 150 Euro. Dafür wirkt es natürlich auch deutlich hochwertiger als so ein billiges Zigbee-Plastik-Ding. Aha, nice. Exzellent, sozusagen. Gucken, ob es neue Package-Updates gibt. Wir haben immerhin schon 2 Stunden keine Updates mehr gemacht. Und jawohl! Helm Fast Fetch Container D. So muss es sein. Jetzt mal ordentlich updaten. Ich halte es nicht aus, wenn mein System 2 Stunden hinten dran ist. Das ist mir nicht Bleeding Edge genug. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt was essen. Ich habe übelst Hunger. Täglich eine Herztablette für die Katz. Also, Katzen irgendwelche Medikamente geben, ist immer anstrengend. Bei Chico hat es am Ende so, also Chico ist die hier unten da. Das ist übrigens eine Sie. Auch wenn sie Chico heißt, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, da habe ich das immer in so Schleckpaste. Da gibt's so Schleck. Wie nennt man das so? Leckerlis. Da konnte man das reinmachen, da sind die ganz verrückt danach. Nudeln mit Lachs? Nein, es gibt keine Nudeln mit Lachs. Was ist denn das andere, was es geben könnte? Ihr kennt mich doch. Was haben wir zur Auswahl sonntags? Nudeln mit Lachs oder Nudeln mit Bolognese, genau. Ja, es gibt Nudeln mit Bolognese. Nicht Nudeln mit Lachs. Auch wenn ich jetzt echt Bock hätte, mir so ein Döner-Pide zu holen mit Dönerfleisch. Also ein Pide mit Dönerfleisch, so rum. Aber ich muss die Nudeln futtern. Will ich nicht länger stehen lassen. Ja, wie gesagt, Chico hat die Tabletten dann auch die Medikamente genommen, nachdem ich die in diese Schleckpaste reingemacht habe. Da war die ganz scharf drauf. Ich bin übrigens mittlerweile sehr beliebt bei allen Katzen auf meiner Laufrunde. Ich habe jetzt nämlich immer noch so einen kleinen Leckerli-Stick oder 2 kleine Leckerli-Sticks dabei. Und immer wenn ich Katzen über den Weg laufe, dann frage ich die, ob die nicht ein Stück von dem Leckerli-Stick haben wollen. Und es gibt 2 Stück, wenn ich da vorbeilaufe und ein bisschen so Schmatzgeräusche mache, dass die halt hören, dann kommen die direkt angeflitzt. Die sehe ich total oft. Eine schwarz-weiße und die schwarze. Die schwarze habe ich schon mal auf. Die schwarze habe ich schon mal auf Twitter gepostet, glaube ich. Warte mal. Hier. Gigachat. Gigachat-Katze. Vom Gesicht her, oder? Hat ein bisschen was Gigachat-mäßiges. Und auch die Farbe. Bist du auf Mastodon? Nee, ich bin auf Twitter. Das ist einfach nur ein alternatives Frontend für Twitter, wo man auch nicht eingeloggt noch ordentlich bedienen kann. Mittlerweile ist ja Twitter komplett useless, wenn du nicht eingeloggt bist. Die offizielle Twitter-Seite. Und von der Schwarz-Weißen habe ich noch kein Foto gepostet. Die sehe ich aber auch öfters. Ja, so sieht's aus. Und jetzt gehe ich was essen, Leute. Ich habe übelst Hunger. Mal gucken, ob wir heute Mittag weiter Rast-Stream machen. Muss man mal schauen. Lass erstmal mein Handy anstöpseln. Dass es mal wieder lädt. Oh, Leute. Ihr glaubt's mir nicht, aber ich habe 6-7% Akku gerade auf meinem Handy. Da würden die ganzen Zoomer, nee, Gen Alphas sich jetzt freuen. Ey, 69 ist out. Das Gen Alpha Meme ist 6-7. Ich checke auch nicht warum, ja? Ich habe mir das historiemäßig mal angeguckt, so von irgendwelchen Basketball-Memes oder so, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was man da dran so lustig finden kann. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, 69 ist auch nicht wirklich jetzt so super lustiges Meme. Die Gen-Alpha- und Beta-Generation, die, wobei gibt es Beta überhaupt schon, die finden halt 6-7 total lustig. In ein paar Jahren sagen die dann immer noch 6-7 und finden es lustig und die nächste Generation kann damit nichts anfangen, so wie das immer ist. Was heißt jetzt 6-7? Das ist ja das Dumme an diesem Meme, das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts, das ist einfach nur zwei Zahlen, die in Form von irgendwelchen komischen Baseball, TikTok, Basketball, keine Ahnung, TikTok-Memes aufgekommen ist. Das heißt gar nichts. Das ist richtig dumm. Das ist richtig hängen geblieben. Na gut. So, Leute, dann gehe ich jetzt was essen. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Wer noch nicht hat, kann mir auch gerne ein Follow da lassen. Freue ich mich immer. Bis dann, macht's gut. See you.